Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Lena und ich bin im R&D dafür zuständig, dass ihr jede Woche eine neue Folge eine Halbzeit mit frisch und pünktlich geliefert bekommt. Ich hatte unter anderem auch die große Ehre, live dabei zu sein beim legendären Tennismatch zwischen Wolf und Ossi. Aber ich bin auch ganz froh, dass sie jetzt gleich wieder das machen, was sie am besten können, nämlich über Fußball reden. Viel Spaß!
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Das war Lena.
Das war Lena. Ja, wir sind auch, das ist unsere weibliche Note. Hier ist eine Halbzeit mit. Hier ist eine Halbzeit mit, wie es Lena schon gesagt hat. Heiko Ossendorf ist da. Ich bin auch da. Fröhliche Weihnachten in die Runde. Wir können euch den Podcast nicht ersparen, auch am 24.12. nicht. Wir haben die Corona-Krise durchgesendet. Wir senden auch Weihnachten durch. Und
ich wüsste nicht, was muss passieren, Wolf, damit wir unterbrechen. Eine Pandemie konnte uns nicht stoppen. Heiligabend kann uns nicht stoppen.
Weißt du, solange ich Batterien habe für mein Mikro und Netz für mein Telefon, ist dieser Podcast immer möglich.
Ohne solange Scheiß, gerade eine Pandemie.
Unsere Truppe arbeiten kann, ja, und diesen Podcast nachher stimmig zusammensetzen kann. Ja,
ja, dazu auch nochmal vielen Dank an Lena natürlich und ihre Truppe. Lena ist auch, wie sie gesagt hat, im Hintergrund tätig und sorgt dafür, dass wir jede Woche ihr unsere Stimmen hören könnt und unsere die Nachwehen sozusagen bei Insta und den sozialen Medien verfolgen könnt und da geht es ja gerne mal hoch her.
Ausdünstungen.
Und wir konnten, wie gesagt, in diesem Jahr 2020, was sich langsam dem Ende neigt, nicht mal von einer Pandemie gestoppt werden, von einer Bundesliga-Unterbrechung.
Weihnachten nicht.
Nicht von Wolfs Tochter, wohlgemerkt.
Ja,
die
stimmt.
Hat es auch probiert. Ja, und jetzt nicht mal vom Weihnachtsmann, der vor der Tür steht. Wir haben nämlich, ihr glaubt es jetzt nicht, ich gucke gerade auf die Uhr, es ist 0.27 Uhr.
Ja, ich komme gerade von der Übertragung des Spiels VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, DFB-Pokal.
Wolf ist der Grund, weshalb ich hier am Heiligen Abend, die erste Stimme, die ich am Heiligen Abend vernommen habe, ist die von Wolf Christoph Fuß.
Das geschieht dir recht, mein Freund.
Also ich weiß nicht, was, es passt zum Rest des Jahres, ja, möchte ich sagen.
Ich habe Matteo Klimowitz auf den Platz kotzen sehen vorhin.
Der hat wirklich gebrochen, oder?
Ja, der hat gebrochen. Er hat zumindest gewirkt und es war es war nicht so, dass da mal eben die Nudeln vom Mittag guten Tag gesagt haben, sondern das war herzhaft, was da rauskam. Das war, ja. Man weiß es nicht. Es ging ihm schlecht. Da musste der Koch vom VfB fragen, ob da alles okay war oder ob der Fisch einen Stich gehabt hat oder so. Oder vielleicht zu Huhn zu lange in der Sonne lag oder so. Ja, das kann schon mal passieren, klar. Das Beste war aber, dass ein Betreuer kam, ne, und mit einer Wasserflasche versuchte, den Fleck, der ja entstanden ist, also die kontaminierte Rasenfläche, zu reinigen mit einem Spritzerwasser und einem weißen Handtuch.
Na, das ist eine gute Idee.
Finde ich auch. Das ist in Stuttgart, und in Stuttgart haben schon viele gekotzt. Auch David Beckham hat in Stuttgart schon gekotzt, wenn du dich erinnerst.
Ja, WM 2006.
So ist das. Stimmt. Genau. Also es wird gern gebrochen in Stuttgart. Ich kenne das aus meiner Jugend.
Das war ein paar hundert Meter weiter, würde ich behaupten, als im Stadion. Das lasse ich jetzt mal einfach so wirken. Aber David Beckham muss ich in dem Fall in Schutz nehmen. Da waren es auch 45 Grad und heute nicht.
Heute waren es 8. Ja, es waren 8 Grad. Es gab eigentlich keinen offensichtlichen meteorologischen Grund. Also es kann nur irgendwie am Essen liegen und das finde ich dann immer spektakulär. Also der kotzt auf den Rasen. Es kommt einer, der reinigt und dann hat er dem Klimowitz die Pulle nochmal in die Hand gedrückt. Dann hat er einen kräftigen Schluck genommen, nochmal ausgespült und hat dann weitergespielt. Ja.
Weißt du, womit du das gut vergleichen kannst? Mit dem Eisspray, finde ich. Das Eisspray hat auch nie ausgedient.
Ja.
Egal, was du für eine Verletzung hast, Kreuzbandriss, Schienenwadenbeinbruch, Eisspray drauf, hilft immer. Ich habe also die legendärste Szene, die ich mit dem Eisspray erlebt habe, war, ich würde mal behaupten, B- oder A-Jugend. Wir haben viel auf so Ascheplätzen gespielt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das bei euch war hier im Westen.
Im Süden gab es schon früh viele Rasenplätze.
Ist so, ne?
Ja, ja.
Ja, ja, bei uns gab es also Kunstrasen zum Beispiel so gut wie gar nicht. Und auf den guten Rasen kamst du genau in zwei Spielen im Jahr drauf. Nämlich wenn es 4 Wochen nicht geregnet hat, mindestens. Und der Platz war wirklich jeden Tag dran, war dann durften wir auf den guten Rasen. Und sonst hast du auf Asche gespielt. Und ja. Knüppelharte Asche im Sommer, wenn du da drauf fällst, ist manchmal nicht so angenehm. Und ein Kollege fiel, ein Glatzkopf übrigens, fiel mit der Rübe nach einem Luftduell mit der Rübe auf diese knallharte Asche.
Ja.
Und die Kollegen kamen an und hielten es für eine schlaue Idee, bei 40 Grad dem erstmal Eisspray auf die Rübe zu. Also das, da hatte ich wirklich Angst um den Kollegen.
Und dann ist er kollabiert, ne?
Ja, nee, es ist zum Glück nichts passiert, aber hätte wirklich, ja. Ja, es ist ein verrücktes Jahr, Wolf, was hinter uns liegt, und es nimmt nicht ab. Außer neben dem, dass wir hier sitzen, die Pandemie draußen immer noch tobt, hat der FC Schalke 04 den nächsten Trainer für die nächsten 10 Spiele verpflichtet. Und es ist ein Mann, wenn ich dir
jetzt. Das ist aber Vorsicht mit Schabernack, ne?
Ja,
Vorsicht mit Schabernack, was den FC Schalke betrifft.
Ich weiß. Aber wenn du alleine, wenn ich dir jetzt sagen würde, du sag mal, du wüsstest jetzt nichts. Du kämst gerade aus dem Studio und hättest nichts mitbekommen. Und ich würde dir sagen, der FC Schalke hat einen Ex-Trainer der Tottenham Hotspurs verpflichtet.
Ja. Also Martin Jol, ich freue mich sehr.
Nee, hättest du erstmal wahrscheinlich an Pochettino gedacht, würde ich mal behaupten. Dann hättest du vielleicht einen Meter nachgedacht. Und
ich hätte an Martin Jol hätte ich gedacht.
Oh, da wäre ich jetzt wiederum nicht drauf gekommen.
Auch noch, ja. Also das wär dann meine erste Assoziation mit Tottenham Hotspur gewesen und einem Bundesliga-Club bei allem und mit allem Respekt wie dem FC Schalke. Ja.
Und ich sage,
Mensch, guck mal, da kommt nochmal so einer mit guter Laune. Und wo war er denn zuletzt? Nicht ganz billig, aber das ist durchaus Schalke typisch. Er zuletzt? Wahrscheinlich auf der gleichen Insel wie Roberto Di Matteo. Dann passt's wieder. Die haben sich ausgetauscht. Und er sagt, du, Schalke kannst du bedenkenlos machen. Ja.
Und dann hätte ich dir als nächstes hingeworfen, als Hinweis sozusagen, hätte ich gesagt, puh, der war mal im Gespräch in der Bundesliga schon bei Schalke unter anderem, 2003 war es, glaube ich, dann bei Gladbach, bei Wolfsburg, bei Frankfurt, bei Leverkusen, beim HSV und er hat den VfB Stuttgart vor dem Abstieg gerettet.
Ja. Das wäre eine schwierige Kette geworden.
Ja,
also
oder?
Am Ende steht ja Christian Groß, wie wir mittlerweile alle wissen.
Ja.
Ein Schweizer. Ich hatte schon mit ihm zu tun, ne? In seiner Zeit beim VfB Stuttgart, als die Champions League gespielt haben. Das war ein ganz interessantes Trainergespräch. Ich habe das geführt mit ihm nach einer Pressekonferenz auf dem Weg zum Trainingsgelände. Also das sind circa, ich sag mal, 300-400 Meter von der Mercedes-Benz Arena bis zum Trainingsgelände, Trainingsplatz, Robert-Schlien-Stadion. Das war das kürzeste Trainergespräch in der Geschichte. Weil, wie gesagt, 300-400 Meter und nach 3 Minuten war Schluss. Und gesagt hat er praktisch nichts. Also
ja,
das war also das mit Abstand inhaltsloseste Gespräch, was ich jemals geführt habe.
Und wolltest du Hintergründe? Wolltest du ein Interview?
Ja, ich habe halt, also in alter Tradition, vor Champions League spielen mache ich das ja, wie du weißt.
Barcelona damals, das Spiel?
Ich erinnere es nicht mehr hundertprozentig, gegen welche Mannschaft es war. Ich meine, das Daimler Stadion wurde damals umgebaut und es ging mit Stuttgarter Trainern immer. Und es ging zu diesem Zeitpunkt sowieso mit eigentlich fast allen. Selbst Felix Magath hat ja da zu großen Audienzen empfangen und hat Apfelkuchen und Tee gereicht zu diesen Gesprächen. Und das war wirklich ein sehr, sehr kurzes Gespräch. Es war wirklich nur die 300 Meter, da gesagt, so haben wir alles, hat er dann am Schluss gesagt. Und ich sage, naja, also dann viel Erfolg morgen. So. Also.
Ich hab dir in dem Fall was voraus. Ich habe Christian Groß tatsächlich schon vorher, vor seiner Zeit in Deutschland kennenlernen dürfen. Nämlich in dem Fall kam ich neu dazu zum FC Basel und er war damals wirklich eine Legende, hatte mit Basel, glaube ich, 3 oder 4 Meisterschaften, 4 Pokalsiege geholt, war, ich glaube, 6 oder 7 Mal Schweizer Trainer des Jahres,
ja.
Und war seit gefühlt 100 Jahren in diesem Verein. Das war so ein bisschen, keine Ahnung, vergleichbar mit Otto Rehhagel, würde ich jetzt wahrscheinlich am ehesten sagen, zu seiner Werder-Zeit. Der war einfach die große Nummer in der Schweiz. Und ja. Ich kam dahin als Deutscher. Hast du es in der Schweiz eh nicht immer einfach gehabt? Und Christian Groß wurde mir dann von den Kollegen relativ schnell nahegelegt, dass er ein sehr spezieller Charakter ist. Und ja, wie du es ja offenbar dann auch erfahren hast, jetzt zu Journalisten nicht immer, also selten ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Ja. Immer Elder Statesman so, also nie unfreundlich,
ja, genau.
Aber immer sehr distanziert und nichtssagend, genau wie du es gesagt hast. Ne? Also, dass der mal einen rausgehauen hat, da musste schon Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen.
Ja.
Und ja, das war, ich habe mich dann versucht, ihm zu nähern über Wochen, über Monate. Ich bin dann direkt in Fettnäpfchen getreten, weil er auf einer Reise zu einem Champions League Quali-Spiel. Basel musste damals auch immer sämtliche Quali-Runden durchspielen. Daher auch dieser legendäre Trip nach Tiraspol, von dem wir das letzte Mal hatten.
Ja.
Und dann hat er am Flughafen, wie das so ist, vorm Abflug, kurzes Statement für die Journalisten, die da sind, gegeben. Und er sprach natürlich Schweizerdeutsch.
Ja.
Und ich war relativ frisch und hatte mit der Übersetzung noch so meine Schwierigkeiten.
Kriegen wir noch eine Version für die internationalen Kollegen, wäre das möglich?
Nee, es war schlimmer. Ich habe dann einfach was falsch verstanden und habe es dementsprechend falsch aufgeschrieben, was er nicht so witzig fand. Und dementsprechend hat er aber, das fand ich wiederum sehr, wie soll ich sagen, sehr nett von ihm, sehr gut von ihm. Er hat dann wirklich ab da immer auf Hochdeutsch gesprochen.
Okay.
Ja, nur meinetwegen. Ja, wir haben ihn dann noch ein bisschen begleitet oder beziehungsweise wir hatten noch eine gemeinsame Zeit und dann wurde er 2 Jahre später, glaube ich, entlassen oder 1 Jahr später, weiß ich nicht mehr genau. Und dann haben wir uns in Stuttgart wieder getroffen, genau wie du sagst. Da hat er einen sensationellen Job gemacht,
ja.
Hat sie vor dem Abstieg gerettet und ich glaube bis in die Europa League geführt, ne?
Ja, das ist ja, also ich glaube von seinen Fähigkeiten her ist er über jeden Zweifel erhaben. Hat nachgewiesen, dass er Feuerwehrmann kann, also dass er in problematischen Situationen übernehmen kann und so eine Mannschaft umkrempeln kann. Ich glaube, dass er die nötige Autorität mitbringt.
Ja, das definitiv.
Also das hat Hamann bei uns gesagt, bei Sky, dass er sich wünscht, dass da einer hinkommt, wo die Spieler stramm stehen, einfach. Also damit du halt keinerlei Disziplinlosigkeiten mehr hast. Und das glaube ich kann er. Und das strahlt er aus. Und trotzdem musst du ja sagen, das ist ja auch das Besondere an Schalke. Es ist halt kein gewöhnlicher Club. Ne? Also da nimmst du ja, du trainierst ja nicht 11 Mann, sondern du trainierst ja eigentlich eine Glaubensrichtung. Und du hast einfach nur, nur 11 Mann, die das ausführen. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, in Schalke oder auf Schalke zu arbeiten. Und deshalb musst du schon einen speziellen Charakter mitbringen und musst diesen Club auch verstehen, um ihn erfolgreich trainieren zu können.
Und das ist, finde ich, eine super Überleitung zu Christian Groß, weil er, also um nochmal zu sagen, um nochmal einen Blick in seine Vita zu werfen. Also bei Basel haben wir gerade drüber gesprochen, war er eine Legende irgendwann, obwohl er Zürcher war. Also ja. Das heißt, das ist ungefähr so, als ob du als Schalker Dortmund trainierst. Und war am Anfang dementsprechend bei den Fans alles andere als beliebt und hat sich aber über die Erfolge dann definiert. Und dann ging's weiter. Er war vorher ja schon 1997, war er als Meistertrainer der Grasshoppers Zürich, ging er zu Tottenham Hotspur tatsächlich. Und ist dort, hat er sich, ja, im Nachgang sagten viele, hat er sich falsch beraten lassen, aber ich glaube, er hat damals an einen riesen PR Coup gedacht, weil er ist mit der U-Bahn zur White Hart Lane gereist und hat dieses Ticket zu seiner ersten Pressekonferenz mitgebracht und hat dann in relativ mittelmäßigem Englisch den englischen Journalisten gesagt, er sei mit der U-Bahn angereist, weil er sich fühlen wollte wie die Fans, die halt zum Stadion fahren. Er wollte diesen Spirit mitnehmen und den Club fühlen. Ja. Und hat dann eigentlich vom ersten Tag an von den englischen Boulevardmedien auf die Mütze bekommen, weil die sich lustig gemacht haben, dass man einen Trainer, der zu so einem großen Club kommt, es für eine schlaue Idee hielt, mit der U-Bahn anzureisen, wie ein gewöhnlicher Fan. Und hatte von Anfang an dort ein sehr, sehr schwieriges, schweres Standing. Hat sich dann irgendwann mit Jürgen Klinsmann überworfen, logischerweise.
Ich erinnere mich, ja.
Und ist dann dort weg. Also das meine ich mit, er versucht schon, sich auf den Club einzuladen. Ich glaube, dass der hundertprozentig weiß, auf was er sich bei Schalke einlässt in der aktuellen Situation. Was kurios ist, finde ich, und deshalb muss ich zugeben, wäre ich auf den Namen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nie im Leben gekommen, außer der Verbindung zu Jochen Schneider, die man natürlich, wo man auf hätte kommen können. Der hat ihn damals schließlich auch zum VfB geholt. Dass er jetzt relativ lange schon, ich sag mal, aus dem großen Fußball raus war. Der letzte Club in Europa, den er trainiert hat, waren die Young Boys Bern, mit denen da war er auch wirklich als Riesennummer eingeflogen, damals von Ilja Kenzig, jetzt beim VfL Bochum. Und hat es zweimal nicht geschafft, mit der teuersten Mannschaft aller Zeiten die Meisterschaft zu holen. Einmal am letzten Spieltag gescheitert. Und ist dann von der Bildfläche verschwunden und nochmal aufgetaucht in Saudi-Arabien bei Al-Ahli und war zuletzt bei Zamalek Kairo. Das ist ja nicht die große Fußballwelt. Und also im Prinzip 8 Jahre eigentlich mehr oder minder weg vom Fenster. Ne?
Das ist ja dann der klassische Fall. So ein Trainer, der lange in der Hot Rotation ist, dann aus der Hot Rotation rausfliegt, bisschen weite Welt macht, mit Al-Ahli und Zamalek tritt man, glaube ich, niemandem zu nahe. Also das sind große Erfahrungen. Aber damit spielst du dich halt erstmal raus aus dem Blickfeld. Und Jochen Schneider hat sich dann seiner erinnert und hat sich gedacht, na komm, also das ist jetzt keiner, der sich in den letzten Jahren hier irgendwo verbrannt hat. Das ist ein Überraschungskuh. Und genau so ist es.
Ja. Das ist er wirklich, finde ich auch. Vor allem, es wurden ja auch wieder tagelang 17, 18, 20, 30 Namen gespielt und Christian Groß war definitiv nicht darunter.
Ja.
Und zack, von daher finde ich auch. Also es ist überraschend. Es ist sicherlich jetzt auch so, das würde ich behaupten, Schalke jetzt wahrscheinlich sich den Trainer auch nicht aussuchen konnte. Also dass die Liste
der. Aber täuscht ihn nicht.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon, dass das eine Herausforderung ist. Ich glaube, das Anforderungsprofil war jetzt relativ klar. Es muss ein Erfahrener sein und kein Junger. Deshalb hat sich da jetzt von den Jungen auch direkt keiner aufgedrängt. Mhm. Zumal man das ja jetzt mit Tedesco oder auch mit David Wagner versucht hat und es nicht funktioniert hat. Also es war schon klar, dass es einer ist, der Erfahrung haben muss. Ja, ich bin neugierig, ob es ihm gelingt, sich auf die Bedürfnisse von Schalke einzustellen und auch auf die Bedürfnisse der Liga. Aber gerade wenn einer so lange raus ist, unterstelle ich, er ist Schweizer, hat in Saudi-Arabien und in Ägypten trainiert die letzten Jahre, dann guckst du vielleicht, was macht Basel, ne? Was passiert in der Schweizer Liga? Du hast natürliches Interesse für die Premier League, verfolgst vielleicht auch so die Bundesliga am Rande, aber hast du das nötige Detailwissen, was du brauchst, um eben sofort zu übernehmen, weil du ja sofort helfen musst in dem Zusammenhang.
Du meinst jetzt auch so was, wahrscheinlich was Gegner angeht, aktuelle Kadersituationen,
ganz genau. Und bla bla. Also du musst dich halt mit Mannschaften wie Freiburg oder wie
Mainz,
da musst du dich halt ganz detailliert auseinandersetzen. Also wenn ich jetzt mal gucke, so die unmittelbare Konkurrenz, was in der Bielefeld, ja, also ich weiß nicht, ob Christian Groß in seinem Leben jemals von Bielefeld gehört hat.
Die gibt es ja
auch nicht. Ich meine das überhaupt nicht böse und ich meine es überhaupt nicht gehässig. Aber es ist doch klar, du verfolgst die Bundesliga als Schweizer, verfolgst du die Bundesliga und hast ein natürliches Interesse und guckst mal Bayern und guckst mal Leipzig und wunderst dich vielleicht über Dortmund oder auch nicht und wunderst dich über Schalke oder auch nicht. Aber dieses richtige Detailwissen, aber das ist jetzt wirklich nur noch Vermutung. Der tritt wahrscheinlich an morgen und hat
aber das ist eine spannende
nach
Frage,
Weihnachten wohl, und kommt mit bestem Wissen über Bielefeld um die Kurve und kann von allen Bundesligisten die Kader und die taktischen Varianten zeichnen. Ja.
Weil eins kann ich dir garantieren. Ich finde den Ansatz tatsächlich interessant und auch richtig, glaube ich, bin ich bei dir, zu sagen, also fällt mir schwer zu glauben, dass der sich jetzt zuletzt sehr viel mit Mainz, Bielefeld und Co. auseinandergesetzt hat. So wie ich ihn aber kenne, und ich glaube, das würde jeder unterschreiben, der mit ihm schon mal zusammengearbeitet hat, ist er dann ab dem Moment, wo er sich mit dem FC Schalke oder mit seiner Aufgabe beschäftigt, ist das einer, dann schläft er auch 3 Tage nicht, wenn es sein muss, ja, weißt du? Dann guckt er wirklich 72 Stunden am Stück Bielefeld-Spiele oder Mainz-Spiele, was auch immer, was er für diesen Job braucht, weil er ist ein absolut akribischer Arbeiter. Er ist jemand, der auf jeden Fall die Peitsche mitbringt. Ich glaube, das braucht es in der aktuellen Situation. Ich habe mal die beiden Sätze oder 2 Sätze von seiner ersten Antrittspressekonferenz damals in Stuttgart rausgesucht. Die würden jetzt eigentlich auch wunderbar zu Schalke passen. Er hat gesagt, ich bin hier und es geht darum, das zu retten, was noch zu retten ist. Finde ich, würde jetzt auch sehr gut passen. Und dann hat er ein paar Sätze später hat er gesagt, so perspektivisch sei halt das Mittelmaß nie sein Ding gewesen. Er ist eigentlich, egal wo er da, wo er ist, ist er immer da, um Titel zu spielen.
Ja.
Und das ist ja sowohl das Selbstverständnis im Großen und Ganzen des VfL Stuttgart gewesen und immer eigentlich auch das Selbstverständnis des FC Schalke 04 gewesen.
Ja.
Auch wenn es natürlich in der aktuellen Situation davon danach nicht gerade aussieht. Aber er ist jemand, das will ich sagen, der kommt jetzt auch nicht nur, um Schalke zu retten, sondern der denkt da schon einen Schritt weiter.
Ja, nur das ist, glaube ich, der falsche Ansatz im Moment.
Im Moment.
Weil im Moment geht es darum, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Und es geht jetzt im ersten Schritt um nichts anderes als die Klasse zu halten. Und das wird schwierig genug. Ich meine, die spielen am 2. Januar spielen die in Berlin bei der Hertha. Also da weißt du dann schon auch, wo der Hammer hängt. Und ich weiß nicht, wann das erste Training anberaumt, wann er vorgestellt wird. Die fangen dann an zu trainieren, wahrscheinlich wieder 27., 28., so um den Dreh rum. Mhm. Ich bin da nicht 100% im Bild, vielleicht versuche ich
ja,
besser.
Ja, das ist richtig. Ja, stimmt. 27. Glaube ich.
Das heißt, du hast 5 Tage.
Gieß mir nebenbei mal ein Glühweinchen ein.
Ja, mach mal.
Das ist okay.
Mach mal. Ich habe mir ja auch zur Feier des Tages gerade eine Apfelschorle aufgemacht.
So.
Ja.
Sorry.
Also du hast 5 Tage Zeit, um dir ein hinreichend qualifiziertes Bild von dem Kader, der dir zur Verfügung steht, zu machen. Und eben auch von dem Gegner Hertha BSC. Das wären also jetzt wahnsinnig unruhige Weihnachten für den neuen Übungsleiter, weil jetzt erstmal in der Theorie und in der Analyse erstmal vorbereiten und auch abarbeiten muss. Wo sind die Probleme und wo fasse ich die an? Also wo fasse ich an? Wo fange ich an?
Davon gibt's genug,
ne? Es ist im Moment ganz weit weg. Irgendwelche Planungen so in Richtung Schalke ist jetzt kein Verein, der gegen Abstieg spielt. Das stimmt. Schalke hat, und das ist vielleicht auch ein Problem, auch keinen Kader, der für den Abstiegskampf zusammengestellt ist. Und trotzdem müssen sie über das Stückchen jetzt erstmal springen, damit sie die Klasse halten.
Ja, also ich glaube, dass Huub Stevens recht hat mit dem, was er gestern gesagt hat. Jedes Erfolgserlebnis hilft, selbst wenn es nur ein schäbiger Sieg gegen Ulm ist. Der,
hundertprozentig.
Ne?
Ja,
aber
hundertprozentig.
Mit dem gehst du jetzt zumindest mal ein paar Tage in die Weihnachtsferien, wenn man es denn so nennen kann. Ne?
Ja, absolut.
Spannend. Ja, ist total spannend, finde ich auch. Ist eine extrem spannende Personalie. Ich freue mich auch auf ihn, wirklich ein Stück weit.
Habt ihr über die Jahre Kontakt gehabt eigentlich?
Nein. 0,0. Also ist auch wirklich weit, weit weg gewesen. So, ich habe nach seiner Zeit in Basel hatte ich eigentlich nur noch in Stuttgart mal Kontakt mit ihm. Als er dann dort Trainer war, habe ich vor dem Spiel gegen Barcelona ein großes Interview mit ihm gehabt und haben dann noch mal in einer, ja, in so einer privaten Geschichte zu tun damals. Das war dann eher so Yellow Press mäßig. Der hat sich von seiner Frau getrennt und das hat er damals bei uns verkündet sozusagen. Das war ehrlich gesagt, glaube ich, die letzte Geschichte, die ich mit ihm gemacht habe.
Okay.
Er spricht extrem nasal. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Hostenob.
Hostenob. Würde, wenn er dich heute, wenn du ihm heute auf der Straße begegnen würdest und du sagen würdest, hallo Herr Groß, würde er dann sagen, hallo Herr Hostenob?
Ich glaube, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich würde...
Ja. Heiko, er würde sagen, Heiko, grüße dich. Ossi.
Nee, überhaupt nicht. Ossi und Heiko gar nicht. Es ist immer Herr Groß, immer Herr Ostendorp. Er sieht auch seine Spieler übrigens. Immer.
Ach,
ja, okay. Immer. Wirklich. Ja. Ich glaube, genau aus dem Grund, weil er so ein Typ ist, wie er ist, glaube ich, dass er sich sofort erinnern würde.
Okay.
Weil er, das ist einfach einer, der speichert Dinge ab und ist keiner, der da so in den Tag hineinlebt, sondern der hat seine, im Kopf, glaube ich, seine Akten. So ist Christian Groß veranlagt.
Dann erklär du es ihm, weil eins ist Fakt, die Bundesliga braucht einen Club wie den FC Schalke. Also die, nicht einen Club wie, sondern die braucht den FC Schalke.
100%.
Ein Verein mit einer derartigen Strahlkraft, mit einem derartigen Potenzial, ich bin guter Hoffnung, dass wir 21 und dann zumindest in der zweiten Jahreshälfte wieder vor einer namhaften Anzahl an Zuschauern im Stadion spielen können und werden. Da wird sich da wieder das volle Aroma entfalten und das ist also...
Ich glaube, dann würde er sich unsterblich machen, ne? Wenn er jetzt Schalke noch retten würde mit vier Punkten,
ja.
Dann glaube ich, würde er sich wirklich ein Denkmal setzen. Das wäre fast so viel wert wie der erste Titel nach, also wirklich, glaube ich, wirklich.
Ja, also jetzt im Moment ja, weil die Lage halt wirklich so hoffnungslos und so aussichtslos ist.
Weil die eigenen Fans, glaube ich, nicht mehr einen Cent draufsetzen, so, weißt du? Und wenn du die jetzt noch wiederbeleben würdest, ich würde es ihnen gönnen, definitiv, und Christian Groß auch. Sein Lieblingslied übrigens war auch bei seiner Verabschiedung damals in Basel gespielt, Tougher Than the Rest von Bruce Springsteen.
Okay.
Ja, es passt zu ihm. Passt wirklich 1:1 zu ihm. Okay. Der ist auch ein Typ, den nichts umhaut. Deshalb, ich meine, du musst auch Mut, du musst auch Eier haben, um die Aufgabe jetzt anzutreten, ne? Muss man auch mal sagen.
Ja, ja, ja. Ja, aber aus Trainersicht eben auch sehr, sehr reizvoll, weil der Kader einen Klassenerhalt zu 100% hergibt. Und trotzdem, wie ich vorher schon sagte, die Lage ist super diffizil. Super, ja. Diffizil.
Wir haben ja in der Trainergilde gerade ohnehin wieder sehr viel Wirbel. Also der eine Schweizer geht, der andere kommt.
Ja.
Dann hast du einen, wie ich finde, recht intensiven und unerwarteten Zoff in dieser Woche gehabt. Ich weiß nicht, inwiefern du das verfolgt hast oder wie du siehst. Mehmet Scholl hat bei den Kollegen der Bild sich ja recht offensiv geäußert, nochmal gegen diese Laptop-Trainer-Generation gepoltert.
Mit Terzic, ne? Also das, ja. Da gab es gab's Rumoren, ne?
Ja. Und jetzt hat Jürgen Klopp sich eingeschaltet und hat dazwischen gefegt und hat gesagt, was eigentlich Mehmet Scholl berechtigen würde, dass er solche Äußerungen trifft über Trainer, die er überhaupt nicht beurteilen kann und mit denen er nie im Leben was zu tun gehabt hätte, bloß weil er mal einen Trainerlehrgang gemacht hat.
Ja.
Fand ich auch bemerkenswert, dass Klopp in seiner jetzigen Rolle da quasi eine Lanze bricht für seine Kollegen in der Diskussion, die ihm ja, sorry, am Arsch vorbeigehen könnte.
Ja, aber das hat, glaube ich, eher auch noch mit seinen schwarz-gelben Sympathien zu tun.
Ach, du meinst, weil es jetzt um Terzic ging?
Genau, und auch mit seinen Kontakten, die er nach wie vor zur Spitze von Borussia Dortmund pflegt, dass er da, glaube ich, das Gefühl hatte, er müsste mal aktiv werden, dann auch für den jungen Kollegen.
Wobei Scholl ja Terzic nur stellvertretend für eine Generation eigentlich genommen hat. Ne? Er hat ja da durchaus eigentlich eher eine ganze Gilde von Trainern angegriffen. Das wären alles Smarties, er hätte das im Trainerlehrgang erlebt. Und ja, die könnten alle genau dieselbe Debatte, die er vor Jahren schon mal angestoßen hat, ne, mit den Laptop-Trainern, ja, sozusagen.
Ich glaube, dass, also daraus spricht auch so, also ich lese daraus auch so ein bisschen die Enttäuschung, dass er dieser Generation eben nicht angehört, weil er so ist, wie er ist. Mhm. Also das spielt da mit rein, und ich kann das dann auch ein Stück weit verstehen, weil ich glaube schon, dass der viel weiß über den Sport, aber er hat halt über die zweite Mannschaft des FC Bayern nichts trainiert, wo man hätte Ergebnisse ablesen können oder Trainerfähigkeiten ablesen können.
Jetzt kommen wir zu einer total spannenden Debatte, finde ich, weil wir uns auch oft stellen, jetzt, ich sag mal, ich in meiner Funktion im Journalismus, und die ich dir gern stellen würde, ja, ist, inwiefern hast du eine Berechtigung, weil die stellt sich jetzt ja auch bei Scholl, ich sag mal, andere Trainer oder in dem Fall eine Trainergilde, eine Generation zu kritisieren? Musst du dafür selber was erreicht haben? Musst du ehemaliger Fußballer gewesen sein? Steht das auch Journal? Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja,
also
wer hat die Expertise und das Rüstzeug?
Genau. Und wir fragen uns ja auch oft, wen kannst du als Kolumnisten verpflichten? Wer ist glaubwürdig? Nimmt man dem das ab? Und so weiter und so fort. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich finde ich, hat jeder Fan das Recht zur freien, also jeder Mensch hat das Recht zur freien Meinungsäußerung, und jeder Fan hat seine Perspektive. Das Ding ist ja, dass es im Fußball gibt, ist diese eine Wahrheit, die gibt es nicht. Es gibt wahnsinnig viele Wahrheiten, und vielleicht gibt es Leute, die es gut begründen können, und Leute, die es halt einfach nicht gut begründen können oder auch nicht gut begründen wollen. Und das ist ja, da macht ja dann auch die Faszination aus am Ende, dass wir uns darüber unterhalten. Also wir unterhalten uns darüber, dass es ein Fehler war, Favre zu dem Zeitpunkt zu entlassen. Ne? Und die Vereinsspitze von Borussia Dortmund macht es trotzdem. Ha! So.
Das ist ein Unverschämtes.
Und jetzt haben wir gedacht, nein, das ist kein, also das ist dann halt so. Ja, klar, die entlassen ihn, und wir sagen, naja, also hätte es jetzt in dem Moment ehrlich gesagt nicht gebraucht, fühlen uns vielleicht sogar durch die Ergebnisse, die danach kamen von Terzic, ein Stück weit bestätigt. Das geht eben nicht mit Hand auflegen. Was aber noch, also die Zeitspanne ist ja viel zu kurz, um jetzt schon beurteilen zu können, ist Terzic einer, der es mit Dortmund schafft. Wenn jetzt einer mit der Expertise und der Lebenserfahrung und der fußballerischen Qualität, wie Mensch Scholl das hatte, dann zur Meinung greift und was sagt dazu, dann wird er natürlich noch viel eher gehört und ist natürlich deutlich schlagzeilenträchtiger, als wenn wir zwei Parkwächter uns darüber unterhalten. Ja, das heißt ja jetzt nicht, dass die Expertise jetzt weniger fundiert ist.
Aber es ging ja erstmal um den Grundsatz. Also zu sagen, wenn wir beide uns jetzt in dem Podcast unterhalten, das kann man gut finden, kann man auch total doof finden.
Ja.
Jedem seine Meinung da. Meine Mutter sagt immer, jeder nach seiner Fasson und Facette. Ich wollte immer mal meine Mutter im Podcast zitieren. Mhm. Nein, aber dann ist das von Amts wegen, sag ich mal so. Du bist nun mal die Stimme des deutschen Fußballs. Dich hört und sieht man alle paar Tage.
Ja, aber du bist, jetzt nochmal, ja, ich bin auf, nicht derjenige, nochmal, das nein, muss ich jetzt mal ganz kurz, da muss ich jetzt kurz einmal reingrätschen. Ich bin nicht derjenige, der sich als Experten bezeichnet. Also ich bin jetzt kein größerer Experte als jeder andere. Nur, das sind dann halt Leute, die sagen, das ist der Fußballexperte.
Ja, aber das ist dein Job, das will ich damit
natürlich
sagen.
Natürlich,
ja,
du musst es doch wissen, ja klar.
Das aber ist dein Job, du redest über Fußball.
Ja, genau, mein Job ist, das ist mein Beruf, genau so.
Genau, und bei mir ist es, ich schreibe über Fußball. Oder jetzt laber ich seit einem Jahr auch noch über Fußball ab und zu. Oder so. Aber das ist unser Jobprofil. Und dann gibt es eben, deshalb sind Journalisten da, finde ich, ein Stück weit außen vor, weil das ist deren Beruf. Egal, ob schreibende Zunft oder da kommen wir vielleicht nachher auch noch zu. Da gibt es ja auch dann wieder. Ne? Aber das ist nun mal unser Job. Und bei anderen ehemaligen Spielern, Trainern, wie auch immer, die sich dazu äußern, ist es so, da brauchst du offenbar für viele ein gewisses Standing. Oder du musst was erreicht haben. Oder darfst dich zumindest nicht despektierlich über andere äußern, wenn du selber nichts erreicht hast. So würde ich es mal vielleicht formulieren. Das ist, ich nehme mal das Beispiel Stefan Effenberg, jetzt auch schon jahrelang TV-Experte gewesen. Oder Lothar Matthäus, wie lange wurde der ausgelacht, oder durch wie eine Sau durchs Dorf getrieben als TV-Experte, weil er angeblich selber als Trainer nichts gerissen hat. So war die öffentliche Meinung über Lothar Matthäus. Das hat sich erst in den letzten ein, zwei Jahren gewandelt, finde ich.
Ja, ich finde, nein, es ist schon länger. Und ich kenne ihn ja schon, also 20 Jahre auch aus unmittelbarer Zusammenarbeit. Ich kann dir sagen, es gibt wenige Leute, die so viel über Fußball und vom Fußball wissen wie er. Und
bin ich 100% bei dir. Aber es geht ja nicht um, was wir denken, sondern wie die öffentliche Wahrnehmung ist. Und die war bei Matthäus immer... Der hat keine Ahnung, der hat es ja selber nicht hingekriegt, warum setzt er sich ins Fernsehen und urteilt über andere?
Ja.
Das meine ich damit, weißt du, das ist, finde ich, die spannende Diskussion, zu sagen, steht es dann Lothar Matthäus zu oder darf er das? Ich finde total ja, also A, klar, hat er die Expertise, klar. B, ist er Rekordnationalspieler und absolut, ist doch egal.
Ja. Und Mehmet Scholl ist auch ein hochdekorierter ehemaliger Bayern-Spieler und ein hochdekorierter ehemaliger Nationalspieler mit großen, größten Erfolgen. Effenberg genau dasselbe, auch Lehmann und so. Die haben einfach, finde ich, eine interessante Perspektive, wo ich dann auch zuhöre. Und ich sage, im Zweifel wisst ihr es besser. Das ist eine Expertise, die ich mir zumindest immer anhöre. Das Laptop-Trainer und so weiter, das ist mir insgesamt einfach zu populistisch, weil da geht es um Äußerlichkeiten, es geht nicht ums Inhaltliche. Ich kann einen Trainer wie Terzic kann ich nicht beurteilen, das ist Fakt. Und die allerwenigsten können das, weil sie in der täglichen Trainingsarbeit und im Umgang nicht dabei sind. Also ich kann mich bei Terzic fragen, warum stellt er Spieler A auf und nicht Spieler B? Warum wechselt er A ein und nicht Spieler B? Das sind Dinge, die ich kann sagen, ist er engagiert, wie führt er seine Interviews und so. Das kann ich und kann mir so ein Bild zusammensetzen und kann dann sagen, ja, weiß ich nicht, ob das reicht. Oder ich sage, du, das reicht hundertprozentig. Also,
genau. Oder du kannst dich mit Leuten unterhalten und dir, sage ich mal, zumindest ein Bild zusammenfügen. Ne? Sagen, okay, ich habe jetzt wirklich mit ehemaligen Spielern von ihm gesprochen, ich habe mit Weggefährten gesprochen, keine Ahnung, mit seinem Ausbilder, mit Freunden, keine Ahnung. Da kannst du ja, das ist ja auch Teil, finde ich, unseres Jobs wiederum, um sich ein Urteil erlauben zu können, finde ich, gehört das dazu, dass man sich halt mit dem Menschen beschäftigt, den man da am Ende beurteilt.
Absolut.
In jeglicher Hinsicht, ne? Also im bestmöglichen Fall sowohl positiv wie negativ, um auch eine breit gefächerte Meinung sich abzuholen. Aber dann, und da bin ich auch komplett bei dir, steht es mir immer noch nicht, also würde ich auch nie behaupten, wenn ich mit jemandem noch nicht zusammengearbeitet habe, den zu beurteilen. Also dann sage ich, okay, ich habe gehört das, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben dies erzählt, bla bla bla. Daraus ergibt sich für mich folgendes Bild, aber ich kann es ja nicht beurteilen, solange ich nicht niemals mit dem zu tun gehabt habe. So.
Ja, absolut. Also ich kann, wenn wir hatten in den vergangenen Wochen immer mal die Personalie Jogi Löw. Also da kann ich dann meine Meinung äußern dazu und kann sagen, ich finde, dass es hätte 2018 einfach einen Schnitt geben müssen, auch auf der Trainerposition. Sag aber gleichzeitig, wenn du dich dazu entschließt, mit dem weiterzuarbeiten, und es mag gute Gründe dafür geben, auch weil er sich große Verdienste im deutschen Fußball erworben hat, dann kannst du nicht ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft sagen, so, dass es reicht jetzt.
Weil, genau, aber du gibst in dem Moment aber kein Urteil über Jogi Löw
ab, ich rede über die Aussagen, die es gab. Also wenn du sagst, wir wollen die Entwicklung bis zur Europameisterschaft sehen, dann musst du sehen, welches Ergebnis kommt bei der Europameisterschaft raus, und dann kannst du deine Entscheidung treffen und kannst dann vielleicht im Nachhinein sagen, und ich kann mich dann hinstellen und sage, wenn ihr mich gefragt hättet, also... Das hätte gleich jemand anderes machen. Zum Beispiel, also ich rede da schlau daher, also ist ja klar.
Aber jetzt sind wir ja mittendrin in einer Debatte, die in dieser Woche auch um Kollegen, um deine Kollegen unter anderem losgetreten wurde. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Jörg Dahlmann, der mit einem Spruch, kann man jetzt auch geteilter Meinung sein, möglicherweise übers Ziel hinausgeschossen hat, der gesagt hat, wie war es ungefähr über Loris Karius, der würde sich bei Union ja auf die Bank, sitzt bei Union auf der Bank, um näher bei seiner Freundin zu sein, Sophia Tomalla. Und Dahlmann hat gesagt, das kann ich verstehen, um mit Sophia Tomalla zu kuscheln, würde ich mich auch auf die Bank setzen.
Ja.
Richtig?
Ja, ja. So
und daraus sinngemäß war so. Ja. Sinngemäß, ja. Und dann wurde ihm Sexismus unterstellt. Und ja. Er wurde jetzt auch von Sky dafür aus dem Verkehr gezogen. Und ja, das ist ja auch wieder so ein Beispiel, wo ich sage, es ist aktuell, gibt es eine Empörungswut irgendwie in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ich habe das am Sonntag auch im Doppelpass erlebt. Da war ich unter anderem mit Marcel Reif und mit Karl-Heinz Rummenigge, wo dann ja auch zwei, drei Sätze fielen und es ist sofort bei Twitter, ist es explodiert und Leute wurden an die Wand gestellt, wo ich sage, kommt doch mal alle ein bisschen runter. Also man muss jetzt, finde ich, ist meine Meinung, ich weiß nicht, wie du es siehst, man muss auch nicht jedes Wort total auf die Goldwaage legen, solange man damit keinen beleidigt oder diskriminiert oder was weiß ich.
Ja, ich meine, es ist ja grundsätzlich macht es total Sinn, sich über Sprache und über Rhetorik und so weiter Gedanken zu machen. Also insbesondere, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder eine gewisse öffentliche Wirkung erzielt, Kraft seines Amtes, macht es total Sinn, die Worte bewusst zu wählen. Und nichtsdestotrotz geht mal einer übers Ziel hinaus. Und das ist ja dann offensichtlich im Doppelpass so gewesen bei dir. Und das ist offensichtlich, also jetzt nicht bei dir, sondern bei dir in der Runde. Du bist fein raus, ja. Und das ist auch bei Jörg Dahlmann so gewesen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es herrscht eine notorische Aufgeregtheit, fast ein Warten, um dann quasi mit erhobenem Zeigefinger Heerscharen erhobener Zeigefinger fliegen plötzlich wie auf Knopfdruck und die Leute überbieten sich in Entrüstung und dann schließlich auch Beleidigungen und so. Das ist alles, also.
Und das mag ich nicht.
Das ist, ich weiß es nicht. Also ich hatte jetzt so einen Fall, das war jetzt heute, da hat ein Redakteur, ich weiß es nicht, Rheinische Post, glaube ich, hat so beiläufig gestern ein bisschen ferngesehen und hat wohl von mir das Wort vom Duracell-Kroaten aufgegriffen. Das war eine Aussage getätigt von Holger Pfand, der in Hoffenheim mit Kramaric eine Wortschöpfung kreiert hat vom Duracell-Kroaten, die ich zum lustig, bemerkenswert, hat mir gefallen, ist zumindest hängen geblieben und ich
also übernahm. Also es ging darum, dass er so viel geackert hat, oder?
Weil er
so
unfassbar viel gelaufen ist und ich hab das gehört und hatte parallel Elversberg gegen Mönchengladbach und sagte, also hier warten wir noch auf einen Duracell-Kroat, keine Ahnung, so sinngemäß. So, und dann kommt, er hat nur die Hälfte irgendwie gehört und versucht dann so eine latente Rassismusdiskussion zu inszenieren und findet das, ja, es findet das alles irgendwie nicht so
angemessen.
Findet es nicht so angemessen und da müsste man doch stärker nachdenken und das war. Entrüstet sich und echauffiert sich und es stellt sich also im Laufe und ich hab dann gesagt, Alter, also es ist ja nett, dass du mir das Ding zuschreibst, aber ich hab's gar nicht getätigt. Und er merkt dann plötzlich, dass er sich vollkommen vergaloppiert hat. Ich glaube, dass diese Menschen auch überhaupt gar keine Ahnung haben, was sie für eine Wirkung erzielen mit ihren Tweets. Ne? Mhm. Also, dass es gerade dann auch Kollegen einfach auch eine gewisse Verantwortung haben mit.
Das finde ich entscheidend.
Mit dem, was sie da schreiben. Und es geht einfach nur darum, möglichst schnell, möglichst viel Applaus zu generieren. Wir hatten, wir hatten die Nummer, eine ähnliche Nummer mit Fipsi Küster, ne? Im Sommer rund um das Champions League Finale. Da allerdings waren die Tweets so voller Fehler, dass es quasi selbst entlarvend war. Und jetzt hier der Kollege von der Rheinischen Post, der hatte, weiß ich nicht, dem war langweilig, vielleicht hat er auch drei Glühwein zu viel getrunken, es ist ja egal. Also ja. Grundsätzlich ist es so, du bist als Zuschauer zu Hause und hast jedes Recht, aber jetzt...
Weißt du, was ich noch finde?
Jedes Recht, Leute zu beurteilen, die im Fernsehen auftreten, sei es jetzt Fußballer oder sei es jetzt Kommentatoren oder Moderatoren oder Schauspieler oder whatever.
Ich habe jetzt nicht, ich habe die Diskussion jetzt nicht komplett verfolgt, aber ich finde, man muss sich dann, genau wie ihr das auch müsst, also ihr sage ich jetzt bewusst, ihr, die im Fernsehen zu hören seid, jeden zweiten, dritten Tag, natürlich müsst ihr euch eurer Worte bewusst sein, finde ich, das ist defininitiv so, genau wie wir als schreibende Zunft uns unserer Wortwahl bewusst sein müssen.
Ja, absolut.
Aber umgekehrt, finde ich, ist es dann immer wieder der Fall, dass sich schreibende Journalisten einen Satz rauspicken aus einer 90-minütigen Berichterstattung im TV und den dann, so wie es jetzt offenbar der Fall war bei dem...
Der war auch noch falsch zugeordnet, aus dem Zusammenhang gerissen,
das ist natürlich schiefes doppelt
Bild und dann hinaus in die Welt. Und keine Ahnung, hat er 300, 400, 500... Follower, ich weiß es nicht. Also so in der Größenordnung muss es sich bewegen und denkst du, lieber Gott, was ist denn los mit euch? Also guck doch einfach in Ruhe Spiel. Also, und dann ist doch auch gut. Also was ist ein Sendungsbewusstsein?
Weißt du, was ich finde? Du kannst ja drüber, wenn man will, kann man drüber diskutieren, ob man das lustig findet oder nicht.
Genau, oder absolut.
Man,
ne?
Oder ja, ob man den Kollegen, wer war es, Holger Pfand, gut oder schlecht findet, oder auch wenn du das gesagt hättest, genau das Gleiche.
Dafür stehen wir ja, dafür machen wir ja auch Fernsehen und dafür ist doch klar. Also wenn du im Licht stehst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es hell wird. Also dann musst du halt mit Kritik leben. Das ist ja mein tägliches Brot. Aber da habe ich manchmal habe ich so einen Eindruck, als sei das vollkommen überreizt und vollkommen erhitzt. Also
würde ich komplett unterschreiben.
Ich kann ja sagen, der Jörg Dahlmann, ne, das ist ein guter Freund von mir, der ist alles, nur kein Sexist. Ja? Also diese Diskussion ist so absurd, weil ich ihn ja auch kenne. Und dann hat der Kerl sich ja auch dann auch sofort und unmittelbar entschuldigt. Und der Witz ist dann zum Beispiel, dass Sophia Tomalla zum Beispiel, die hat es null gejuckt.
Das hätte mich also auch schwer gewundert.
Hat ehrlich. Zur Kenntnis also, genommen. Ich glaube,
die ist ja auch, die spricht ja auch mal klare Worte.
Ich glaube, die zwei kennen sich sogar persönlich. So, und dann entsteht so eine, es entsteht so eine Scheindiskussion. Also das ändert nichts an der Tatsache, dass wir selbst so selbstkritisch, also wie die wir im Fernsehen, in der Öffentlichkeit arbeiten, schon so selbstkritisch sein müssen und uns hinterfragen müssen, dass wir uns auch am gesprochenen Wort halt einfach messen lassen müssen. Das ist so. Und wenn mal einer drüber geht, dann geht mal einer drüber und dann entschuldigt man sich und dann ist auch okay. Also
eben, solange keiner durchbeleidigt wird oder ne, in der Ecke, also das, ich finde, das darf halt, sollte halt nicht passieren, so. Ja. Ne? Aber alles andere bitte einfach ein bisschen mehr jetzt sage ich das um 1.13 Uhr am Heiligabend, ein bisschen mehr Besinnlichkeit täte uns an.
Ein Sturm der Entrüstung und so und wenn du dann aber was sagst auf Twitter, ne? Also heute hat er einfach Pech gehabt, weil ich Zeit hatte und zufällig auf das Ding gestoßen bin.
Das kenne ich, Wolf, das kenne ich.
Und dann habe ich einfach, dann habe ich, weißt du, Fipsi war ja selbst erklärend. Das war ja, das hat sich auch selbst gereinigt. Jetzt in dem Fall habe ich das heute Morgen gelesen und habe mir gedacht, sag mal, was ist mit dem? Was ist denn jetzt los? So? Und habe dann einfach ein paar Sätze geschrieben. Und was dann daraus wird, ja gut, also da musst du dann halt auch damit leben. Also Aktio, Reaktio, das ist der normale Lauf der Dinge.
Da gibt's natürlich,
ich finde Holger Pfand scheiße oder ich finde Wolf Fuß scheiße und dann ist alles in Ordnung. Dann sagst du, ja, mei, also ich werde es nicht ändern und ich will es auch nicht ändern, ehrlich gesagt. Alles gut.
Wir sind bei Minute 48 und es ist jetzt wirklich so, das meine ich ganz ernst. Ich
könnte ist natürlich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz kontroverse, also nicht kontroverse, relativ schwere Kosten nochmal am Heiligabend, ehrlich gesagt.
Oder? Ja. Zum Heiligabend, aber dafür sind wir ja bekannt. Ne?
Ja, wir sind für schwere Kosten Heiligabend, das passt eigentlich zusammen. Nein, das ist einfach, dass sich die Gemüter sollen sich etwas abkühlen und
das fände ich auch schön. Jetzt wäre schön, wenn Dennis, an dieser Stelle, Dennis, wenn du so ein Glockengeläut jetzt vielleicht so.
Nein, das ist, weißt du, man muss sich dann auch immer wieder klar machen, worüber wir reden. Wir reden über Fußball. Ja, also wir reden über Fußball. Wir reden über die schönste Nebensache der Welt. Das bedeutet nicht, dass wir völlig aus der Form fliegen. Vor allen Dingen nicht rhetorisch und nicht in Extreme abdriften. Aber das bedeutet auch ein Stück weit Toleranz. Ja, es passiert nichts. Es ist Weihnachten. Es ist
ding, 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 ding.
Das ist Big Ben. Ja.
Big Ben.
Und wir sind am Ende der Sendung da, wo wir
sind.
In London. Eine Londoner U-Bahn.
Ja, wirklich. Auch die haben wir mitgenommen. Wir haben Heiligabend. Wir gehen wahrscheinlich beide jetzt schlafen und wachen auf. Und du wirst morgen in hoffentlich strahlende Kinderaugen gucken. Bei mir. Ja. Dauert es vielleicht noch eine Woche.
Ist in zwei Stunden wahrscheinlich.
Bei mir dauert es wahrscheinlich noch eine Woche. Schauen wir mal.
Wann ist es soweit?
In der Woche. Ich kann es dir nicht sagen.
Kann jeder sagen, wann ist der errechnete Termin? Kann man das sagen?
Darf ich sagen, glaube ich. Ja. 31. Also es kann sein, wenn sich die nächste Folge verschieben sollte, dann wirklich nur aus diesem Grund, das wäre dann das erste Mal, so sind wir angefangen. Uns kann keine Pandemie stoppen.
Das kann nicht dein Ernst sein.
Uns kann keine Pandemie stoppen, uns kann keine aber vielleicht kann meine Tochter uns stoppen, nämlich wenn sie da niederkommt, dann bin ich nämlich für 72 Stunden raus. Ich nehme aber.
Das wäre ein schöner Grund.
Das wäre ein schöner Grund und noch, also vielleicht wäre es ja auch cool aus dem Familienzimmer.
Und schon aus, allein aus diesem Grund, und Jörg Dahmann hat auch eine Tochter, ne? Ja. Schon alleine aus diesem Grund, unter logischen Gesichtspunkten, verbietet sich schon jedwede Form von Frauenfeindlichkeit oder Sexismus oder Machismo oder whatever.
Ja. Also, wie gesagt, vielleicht sind wir beim nächsten Mal schon einer mehr sozusagen auf der Welt. Und vielleicht gibt es die Folge auch aus dem, nicht Kreißsaal wäre jetzt leicht übertrieben, aber aus dem
Krankenhaus.
Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass mir dann vielleicht meine Frau auf den Kopf hauen will. Also
ansonsten
eigentlich
tue ich es. Also suchst du aus. Dann lieber ich, oder?
Dann lieber du, wirklich. Eigentlich sind wir wieder da. An Neujahr für euch, wie gesagt. Ansonsten gehabt euch wohl. Habt einen wunderbaren Heiligabend, sofern es möglich ist. Passt ein bisschen auf euch auf. Und genießt trotzdem die Zeit mit euren Liebsten, vielleicht noch ein bisschen intensiver und ein bisschen entspannter als gewöhnlich.
Die besten Wünsche auch von mir. Frohes Fest, frohe Weihnachten. Bis nächste Woche. Sport. Und tschüss.